Science und so. Wissenschaft küsst Kultur. Der Podcast. Unterstützt von der Hochschule Fulda. Mit Shaggy Schwarz und Professor Dr. Sascha Skorupka.
Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge eures Lieblingspodcasts Science und so, Wissenschaft küsst Kultur. Mein Name ist Shaggy Schwarz, an meiner Seite heute jemand, der auch immer hier sitzt, wenn wir diesen Podcast aufnehmen, aber jemand, der heute auch dieses Thema ausgesucht hat, und ich werde ihn gleich fragen, warum. Vielleicht ist er ein Werwolf. Wir werden ihn fragen. Heute bei mir Professor Dr. Sascha Skorupka. Hallo Sascha. Warum der Mond?
Weil er schön ist. Hallo Shaggy erstmal. Schön, Hallo. Dass ich da bin. Ja, ich habe das Thema ausgewählt, weil mir neulich aufgefallen ist, dass ja jetzt seit langem mal wieder eine Mondmission gestartet ist und die Artemis-Sonde um den Mond rumgeflogen ist. Und da habe ich mir gedacht, wir müssen eigentlich mal was über den Mond machen. Ja, passt ja gerade ganz gut.
Mond ist auch ein tolles Thema. Es gibt viele Songs über den Mond. Es gibt viele Filme zum Mondthema. Aber der Mond, da ist er oben am Himmel und sehr mysteriös. Aber gleichzeitig weiß man ja eigentlich ganz viel über den Mond, oder?
Ja, tatsächlich ist der Mond der Himmelskörper nach der Erde, glaube ich, über den man, also nach der Erde klarerweise, weil hier wohnen wir ja, aber der Himmelskörper, über den wir das meiste wissen und der einzige Himmelskörper, auf dem wir auch schon mal gewesen sind, außer der Erde. Mhm. Also es gab insgesamt 12 Astronauten von den Amerikanern, die da schon gelandet sind und Mondgestein mitgebracht haben und das untersucht haben und ja, das auf sonst auf einem anderen Himmelsgestirn, sei es Planet oder Mond, waren wir noch nicht.
Du hast gerade gesagt, wir waren schon auf dem Mond. Bist du da sicher?
Ja. Siehst du, haben wir damals eigentlich im Rahmen Verschwörungstheorien über die Mondverschwörung gesprochen?
Haben wir bestimmt. Gesprochen.
Ja, also ja, ich bin da sicher. Auch wenn es natürlich sehr, sehr gute, also scheinbar sehr gute Argumente gibt, zu sagen, nee, wir waren nicht auf dem Mond, das ist alles gefilmt. Und es ist zum Teil auch sehr, sehr, ja, schlaue Argumente insofern, weil man, wenn man es nicht genau weiß, natürlich erstmal denkt, ja, das stimmt eigentlich. Ne? Also so dieser Klassiker zum Beispiel, ja, wenn man da auf dem Mond ist, man sieht die Sterne gar nicht im Hintergrund. Das ist ja alles so dunkel. Oder die Flagge bewegt sich, das dürfte sie gar nicht, weil da ist ja gar kein Wind. Oder die Flagge bewegt sich nicht, müsste die sich nicht bewegen. Oder, ach, was gibt's da so? Also diverse Sachen, die es da gibt. Und es gibt mehrere ganz wichtige Argumente, warum wir tatsächlich auf dem Mond gewesen sind. Das eine Argument ist, die Funksignale, die vom Mond gekommen sind, konnte man sehr gut nachvollziehen. Also man kann über Peilung sehr gut und sehr genau feststellen, wo die Signale hergekommen sind. Und das war eindeutig, dass es vom Mond kam. Und wenn das nicht der Fall gewesen wäre, hätten die Russen zum Beispiel damals, die ja im Wettlauf mit den Amerikanern standen, alles dafür getan, zu sagen, nein, die waren gar nicht auf dem Mond und wir können das belegen. Haben sie aber nicht gemacht. Und das zweite wichtige Argument ist, es wurden, ich glaube, einige Kilogramm Mondgestein mitgebracht, die von vielen unabhängigen Wissenschaftlern untersucht worden sind und die eben auch ganz klar gesagt haben, ja, das ist Mondgestein aus verschiedenen Gründen. Also, ja, wir waren auf dem Mond.
Okay. Der Mond ist der einzige natürliche Satellit der Erde.
Ja.
Ja. Der ist ungefähr ein Viertel so groß wie die Erde, auch das stimmt in meiner Recherche.
Ja, so ungefähr, ja. Also vom Durchmesser her, die Erde hat irgendwas mit 12.000 Kilometern Durchmesser und der Mond hat irgendwas mit 3.000 Kilometern.
3.474. Und ist 384 und 400 Kilometer von der Erde entfernt, noch. Denn, ich habe mal gelesen, der entfernt sich immer mehr von der Erde, kann das sein?
Ja, so rund 380.000 Kilometer. Ja, das habe ich mir auch mal gemerkt. Das ändert sich ja. Also nicht nur, weil er sich weiter entfernt, sondern weil das nicht eine kreisförmige Bahn ist, sondern so eine elliptische Bahn. Mhm. Das heißt, er ist mal näher dran und mal weiter weg. Wenn er weiter weg ist, sind es, glaube ich, über 400.000 Kilometer. Und wenn er näher dran ist, dann sind es irgendwie 360.000 Kilometer oder so. Also so in dem Rahmen schwankt das. Und er entfernt sich von der Erde um 1-2 Zentimeter pro Jahr. Mhm.
Woran liegt das? Also liegt das an der Schwerkraft oder?
Der wird langsamer. Mhm. Nee, dann würde er ja näher rankommen. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Mhm. Er müsste schneller werden. Es kann sein, dass er schneller wird. Das weiß ich aber tatsächlich gar nicht. Siehst du? Jetzt hast du gleich eine Frage erwischt. Du hast
gleich eine Frage gestellt, die er nicht beantworten kann. Dann vielleicht noch eine andere Frage, die du vielleicht beantworten kannst.
Die du vielleicht auch nicht beantworten kannst.
Wissen wir, wie die Rückseite des Mondes aussieht?
Ja, wissen wir.
Aber wir sehen nur immer die eine Seite von der Erde, oder? Woran liegt das?
Das weiß ich immerhin. Das liegt daran, dass der Mond, der ja seit vielen Jahrmillionen um die Erde herumkreist, im Laufe der Zeit in seiner Eigenrotation abgebremst worden ist, aus tektonischen Gründen. Also durch die Gravitation verformt sich der Mond und die Erde ja auch so ein bisschen. Die beiden ziehen sich ja an, Erde und Mond ziehen sich ja gegenseitig an und das sehen wir auf der Erde durch Ebbe und Flut. Und man kann das sogar messen, weil sich auch der, also die feste Erde um einige Zentimeter hebt und senkt durch die, also da gibt es auch so eine Art Ebbe und Flut oder beziehungsweise Plattentektonik. Beim Mond bewegt sich das auch und er wird sozusagen durchgeknetet und wird dadurch langsamer. Und jetzt ist seine Umdrehungsgeschwindigkeit genau so, dass man immer eine Seite vom Mond sieht. Und die Rückseite, da gibt es Fotos von Artemis jetzt, die Mondmission ist ja auch hinten rumgeflogen, hat Aufnahmen gemacht. Also man weiß inzwischen, wie der Mond aussieht, aber erst seit es Satellitenmissionen gibt, die da rumgeflogen sind.
Der Mond, du hast gesagt, 12 Menschen waren bisher auf dem Mond, ein kleiner Schritt für einen Menschen, aber ein riesiger Sprung für die Menschheit oder so ähnlich.
War's Neil Armstrong war das, glaube ich.
1969 war das, Apollo 11, die Mondlandung. Aber was mich immer auch so fasziniert, was ich glaube ich doch schon verstehe, aber vielleicht erklärst du uns nochmal besser, die Mondphasen. Wie entstehen die genau? Die Sonne ist zwischen Mond und Erde. Nee, Quatsch, das kann ja gar nicht sein. Die Erde ist zwischen Mond und Sonne.
Die entstehen einfach dadurch, dass der Mond, der ist ja nicht die ganze Zeit am Himmel. Und
wo ist er denn dann, wenn er nicht am Himmel ist?
Also nicht sichtbar am Himmel. Der ist die ganze Zeit, nicht die ganze Zeit sichtbar, weil er um die Erde herumkreist. Und es gibt Phasen, da ist der Mond hinter dem Horizont, kann also nicht gesehen werden. Und es gibt Phasen, da ist er dann am Himmel sichtbar. Und das ist passiert in Kombination damit, wie der Mond von der Erde beschienen wird. Wenn der Mond jetzt dann am Himmel sichtbar ist, wenn hinter der Erde ist und von der Sonne beschienen wird, dann ist er ganz hell. Wenn der Mond zwischen Erde und Sonne ist und sichtbar ist, dann ist er ganz dunkel. Dann haben wir Neumond, weil es wird ja immer die Seite vom Mond beschienen, die zum Mond zugewandt ist. Und wenn wir jetzt sozusagen auf die Rückseite des Mondes schauen, oder beziehungsweise wir schauen ja nicht auf die Rückseite, sondern wenn wir auf die Seite vom Mond schauen, die nicht beleuchtet ist von der Sonne, ist sie halt dunkel. Dann ist der Mond zwischen Sonne und Erde. Und wenn er direkt zwischen Sonne und Erde ist, dann gibt es eine Mondfinsternis. Das gibt es ja auch. Aber meistens ist er so zwischen Sonne und Erde, dass man ihn halt nicht sehen kann. Und dadurch entstehen eben die Mondphasen.
Ja. Neumond.
Ja. Zunehmender Mond, dann Vollmond,
abnehmender Mond. Zunehmender Mond wird die Sichel quasi größer.
Genau, da wird die Sichel größer, weil dann eben der Moment, wo der Mond sichtbar ist am Himmel, wo dann dazu dann immer der Mond, oder wenn das so ist, ich habe gerade Knoten in der Zunge, also wenn das so ist, dass die Sichel sichtbar ist, dann sehen wir eben einen Teil des beleuchteten Mondes. Und das verschiebt sich halt im Laufe der Zeit so, dass man dann immer mehr von dem Mond sehen kann oder es immer mehr von dem Mond beleuchtet wird, wenn er dann am Himmel steht. Und wenn dann der abnehmende Mond ist, dann wird eben immer weniger beleuchtet.
Vollmond, das ist natürlich so komplett beleuchtet, logisch, wie du es gesagt hast. Aber ich meine, das heißt ja, viele Menschen können schlechter schlafen bei Vollmond. Einige verwandeln sich in Werwölfe. Ist eins davon auch wissenschaftlich bewiesen?
Also die sich in Werwölfe verwandeln, die schlafen gar nicht, weil die dann Hunger haben. Und mit den Schlafphasen, das ist tatsächlich auch etwas, was weiß ich gar nicht genau. Es wird immer wieder gesagt, vielleicht ist das so. Das ist dann aber ein psychologischer Effekt. Also ein physikalischer Effekt ist es definitiv nicht, weil der Mond, also es gibt ja, der Mond wirkt gravitativ durch Ebbe und Flut. Und das ist unabhängig davon, ob er sichtbar ist oder nicht, ob er leuchtet oder ob er nicht leuchtet, also ob es Vollmond ist oder Neumond. Die gravitative Wirkung ist immer gleich. Die hängt vom Abstand ab. Mal ist der Mond ein bisschen näher, mal ist er weiter weg. Aber das ist auch egal, ob er beleuchtet, also ist unabhängig davon, ob er beleuchtet ist oder nicht. Und das Licht, dass das jetzt so einen großen Einfluss hat, in der modernen Zeit, damals, als es keine künstliche Beleuchtung gab, hat das sicherlich eine Rolle gespielt, weil es eben sehr hell war nachts, wenn der Himmel sternenklar war und es Vollmond gab. Bei Vollmond kann man lesen. Also das ist so hell. Ich habe leider nicht im Kopf, wie stark die, also wie hell das dann ist von der Beleuchtungsstärke her. Aber das ist schon ziemlich hell. Also man kann bei Vollmond und klarem Himmel, wie gesagt, kann man tatsächlich ein Buch lesen. Ist jetzt nicht besonders bequem, aber für die Menschen damals, die keine künstliche Beleuchtung hatten, war das richtig hell. Und dann konnte man noch draußen gehen. Also man sah dann auch den Weg und solche Sachen. Und bei Neumond sieht man halt nichts. Da ist es richtig, richtig finster. Obwohl der Mond nicht ganz dunkel ist. Der wird dann immer noch ein bisschen von der Erde beleuchtet. Aber man sieht dann draußen nichts. Und das ist natürlich etwas für Leute, die nicht in der modernen Welt gelebt haben, wie jetzt, mit künstlichem Licht, ganz, ganz besonders. Und deshalb wird es wahrscheinlich so sein, dass man früher wahrscheinlich tatsächlich schlechter geschlafen hat, weil es einfach heller war draußen. Mhm. Heute bei der künstlichen Beleuchtung spielt das, glaube ich, aber keine Rolle mehr.
Du hast gerade aber auch die Gezeiten noch angesprochen, die vom Mond beeinflusst werden und auch quasi wie es früher war mit dem Licht. Aber ich meine, ohne den Mond wäre die Erde vermutlich auch nicht so, wie sie wäre. Es ist ja nicht nur, sind nicht nur die Gezeiten, stabilisiert auch die Erdachse.
Ja, ja, ja. Und das hat, darüber haben wir ja mal gesprochen, als es um das Thema Aliens ging. Mhm. So dieses Fermi-Paradoxon, das haben wir ja in einer Folge mal besprochen. Und da war in dem Buch, aus dem ich dann berichtet habe, auch ein Aspekt, das war mir gar nicht so bewusst. Dadurch, dass wir den Mond haben, ist unsere Erdachse stabiler, als das bei anderen Planeten der Fall ist. Und dadurch ist unser Klima auch langfristig stabiler. Und das ist wohl ein Faktor, es gibt jedenfalls Leute, die das so sehen, ein Faktor dafür, dass sich Leben auf der Erde so entwickeln konnte, wie es sich entwickeln konnte. Mhm. Und durch diese stabilisierende Wirkung des Mondes ist es eben auch so, dass so lange eben diese stabilen Verhältnisse waren, dass sich eben auch das menschliche Leben so weit entwickeln konnte. Weil dafür braucht man schon eine gewisse Zeit, sage ich mal, stabiles Klima, damit das passieren kann.
Der Mond nicht nur, also wichtig für die Erde, auch der Mond auch in der Kultur, Kunst und Kultur, in Mythen, Märchen, oft dann auch so ein mystisches Ding. Woran liegt das?
Ja, wie gesagt, an dieser Tatsache, dass der Mond eben mal da ist und sehr hell und mal scheinbar nicht da ist oder sehr, sehr dunkel ist. Und das damals für die Menschen etwas ganz, ganz, ganz Besonderes gewesen sein muss. Also ich hatte es ja eben schon erwähnt, wenn der Mond hell ist, dann kannst du nachts draußen spazieren gehen und siehst den Weg. Und wenn es dunkel ist, siehst du halt nichts. Und jetzt, gut, heutzutage hat man Taschenlampen, aber damals hatte man halt nichts. Man hatte irgendwann vielleicht sowas wie eine Fackel oder eventuell eine Kerze, das gibt's aber auch noch gar nicht so lange. Das heißt, man war sehr, sehr, sehr abhängig davon, ob der Mond schien oder also ob Vollmond war oder ob eben kein Vollmond war. Das hat das Leben sehr, sehr stark beeinflusst. Und deswegen ist der Mond, glaube ich, auch eine ganz wichtige Basis für viele Mythen und Sagen. Genauso wie die Sonne ja auch.
Ja, ja klar, aber der Mond da eigentlich nochmal auch mehr. Auch für Songs und Filme kommen wir gleich auch nochmal dazu.
Ja, der Mond, wahrscheinlich, weil das nachts ist. Ja, weil das eben, weil er mit der Nacht etwas Besonderes macht. Die Sonne ist ja tagsüber da, da ist halt hell. Und der Mond verändert die Nacht. Wenn Vollmond ist, ist es eine andere Nacht, als wenn Neumond ist und es ganz dunkel ist. Und was beim Mond ja auch noch sehr viel stärker zu sehen ist, ist diese Periodizität. Mhm. Diese 27, etwas Tage, die die Mondphasen brauchen, das hat ja sowas Wiederholendes, sowas Wiederkehrendes. Und das ist auch schon mal eine ganz wichtige, ganz besondere Sache.
Ja, das ist sicherlich auch ein Faktor. Weiß man, wie alt der Mond ist?
Ja, das weiß man. Ich weiß es aber nicht aus dem Kopf. Ein paar Millionen Jahre, wahrscheinlich eher ein paar Milliarden Jahre. Ich weiß es tatsächlich nicht aus dem Kopf.
Während du schaust, kann ich ja sagen, der Mond kommt vom mittelhochdeutschen Mond oder auf Lateinisch heißt es Luna, auch das natürlich ein bekannter auch Name übrigens. Ich kenne viele, die Luna auch heißen.
Das hast du mich verraten, dass ich hier nebenbei noch kurz ein bisschen recherchiere. Aber ich weiß es tatsächlich nicht. Ich finde es jetzt auf die Schnelle auch nicht. Doch, wenn man die Überschrift Mondalter siehst. Was? Ach nee, das Mondalter ist einfach die Zeitspanne nach dem letzten Mond. Ich finde es jetzt auf die Schnelle nicht. Ich weiß es. Es sind einige Millionen Jahre. Vielleicht auch vielleicht eher einige Milliarden Jahre, so wird es sein. Einige Milliarden Jahre. Und was ich aber weiß, ist, dass nach der aktuellen Theorie der Mond durch einen Zusammenstoß mit einem ungefähr maßgroßen Planeten entstanden ist. Und dadurch dann aus der Erde ganz viel Material rausgeschleudert wurde, was sich dann in der Umlaufbahn gesammelt hat. Und daraus hat sich dann der Mond gebildet.
Ein Mondtag dauert 29,5 Erdentage etwa, genauso lang wie der Zyklus der Mondphasen. Was bedeutet Mondtag? Das heißt, da bleibt es hell auf der Seite oder dann wird es dunkel? Oder?
Nee, das ist ein Umlauf des Mondes. Ja. Das ist einfach ein Umlauf, bis er wieder an derselben Stelle angelangt ist, aus einer Perspektive des Alls heraus, an derselben Stelle angelangt ist, wo er losgeflogen ist. Also einmal rum um die Erde.
Was ist denn eine komplette Mondfinsternis, wenn du sagst, der ist ja eigentlich nie ganz dunkel, aber gibt es das nicht auch komplette Mondfinsternisse?
Ja, das sind zwei unterschiedliche Sachen. Also der Mond wird von der Erde auch mit beschienen. Deswegen ist die Oberfläche nie ganz dunkel, weil die Erde selber durch das Licht der Sonne ja auch Licht abstrahlt. Das heißt, der Mond wird von der Erde ein bisschen beschienen. Und bei der Mondfinsternis, also wenn der Mond so zwischen Erde und Sonne steht, dass tatsächlich so ein Schatten des Mondes auf die Erde geworfen wird, dann Nee, umgekehrt, ja, das habe ich Quatsch erzählt. Wenn die Erde zwischen Sonne und Mond steht, so dass auf den Mond Schatten geworfen wird, so rum ist es. Denn wenn der Mond dazwischen steht, ist es ja eine Sonnenfinsternis. Also wenn die, nochmal von vorne, spulen wir ein paar Sekunden zurück, nochmal von vorne. Also wenn die Erde zwischen Sonne und Mond steht, und zwar so, dass der Erdschatten auf den Mond fällt, dann spricht man von einer Mondfinsternis. Die ist aber nie ganz dunkel, weil die Erde eine Atmosphäre hat und das Licht der Sonne durch die Atmosphäre der Erde sozusagen um die Erde rumgelenkt wird, vereinfacht gesagt, und dadurch der Mond mit beschienen wird. Deswegen gibt es dann diese dunkelroten Mondfinsternisse. Da ist das ganze blaue Licht rausgefiltert, nur das rote Licht geht durch, wie beim Sonnenuntergang. Und deswegen sieht dann der Mond so rot aus, so dunkelrot aus.
Verstehe. Was für eine Atmosphäre herrscht denn auf dem Mond? Also man kann ja da nicht einfach so hin und da einfach so atmen. Die Astronauten, die auf dem Mond waren, hatten ja auch ihren Helm auf.
Genau, weil der Mond zu leicht ist, um Gase dauerhaft zu halten. Mhm. Es gibt wohl irgendwie Spurengase auf dem Mond, aber das ist nicht so wie auf der Erde, wo das dann Atmosphäre gibt, sondern die sind, aus zwei Gründen fliegt das Gas weg. Der eine Grund ist, die Gravitation ist nicht so besonders groß. Das heißt, das Gas kann leichter von der Erdoberfläche, von der Mondoberfläche weggehen. Und der zweite Grund ist, der Mond hat kein besonders ausgeprägtes Magnetfeld. Das heißt, die Teilchenstrahlung der Sonne ballert da ungehindert drauf und kann die Gasteilchen dann treffen und entsprechend wegschleudern. Mhm. Das sind die beiden wichtigen Gründe. Deswegen gibt es da keine Atmosphäre.
Auch die Temperatur auf der Mondoberfläche, die schwankt ja, wenn die Sonne im Zenit steigt, auf von 130 Grad auf in der Nacht minus 160 Grad. Auch ja. Das ist nicht unbedingt so gut, um da zu leben, oder?
Ich habe sogar mal 180 Grad
gelesen. Oder 180, gelesen. Das kann auch sehr um den Dreh, ja.
Ja, also richtig heiß. Ja, du hast halt nichts, was die Sonnenstrahlung irgendwie dämpft oder was die Wärme speichert, sondern wenn die Sonne aufgeht, ballert die ungehindert drauf auf den Mond. Und deswegen hatten die Astronauten auch goldbedampfte Visiere, damit die nicht geblendet werden durch die Sonnenstrahlung und auch keinen UV-Brand und solche Sachen kriegen. Also es musste einfach alles abgeschirmt werden. Und ja, nachts ist halt keine Strahlung da, und dann ist eben kalt. Und der Hintergrund, der Weltraumhintergrund hat eine Strahlung, das ist der berühmte Mikrowellenhintergrund, von 2, etwas Kelvin, also minus irgendwas mit minus 190 Grad, 270 Grad Celsius, also richtig kalt. Und wenn du dann da im Schatten bist und quasi in den kalten Weltraum guckst, dann geht halt deine ganze Wärmestrahlung weg, aber kommt keine Wärmestrahlung an und deswegen ist das so kalt.
Du hast gerade angesprochen, wie der Mond wohl entstanden ist. So, ja. Ich habe übrigens jetzt nochmal geschaut. Wohl vor 4,5 Milliarden Jahren war das mit dem Planeten, dem Himmelskörper. Woher weiß man das denn so? Woher weiß man denn, wie der Mond entstanden sein muss? Wie hat man das dann rausgefunden?
Man weiß das nicht. Es gibt halt Vermutungen. Die Vermutungen basieren darauf, dass man durch die Mondproben das Gestein, was da mitgenommen wurde und untersucht wurde, eben festgestellt hat, dass das von der Struktur her ähnlich ist zu dem Erdgestein. Und das Alter des Gesteins, was man dann über verschiedene Verfahren ermitteln kann, zeigt eben, dass es schon so lange da oben gewesen sein muss. Und ohne den magnetischen Einfluss der Erde. Also zum Beispiel eine Sache, die man messen kann, ist bei bestimmten Gesteinsarten, wie lange die auf der Erde sind, weil die eben durch das Magnetfeld entsprechend beeinflusst worden sind. Es müssen irgendwelche eisenhaltige Mineralien sein. Das weiß ich tatsächlich jetzt nicht auf die Schnelle. Das müsste ich mir nochmal angucken. Wäre aber auch mal ein spannendes Thema. Jedenfalls, da weiß man, dass die auf der Erde sind und die Steine auf dem Mond, also das gleiche Material auf dem Mond, hat halt etwas andere Eigenschaften, die man dadurch erklären kann, dass es eben so lange dann im Weltraum gewesen ist.
Der Mond ist ja ein sehr, sehr trockener Körper. Mhm. Allerdings hat man ja auch vor, ist gar nicht so lange her, 30 Jahren, glaube ich, das erste Mal, Ende der 90er, glaube ich, war das, wo man damals ja Hinweise auf Wassereis irgendwie gefunden hat. Also das heißt, da ist Wasser vorhanden.
Ja, man vermutet das im Mondgestein. Teilweise kann man das wohl aus dem Mondgestein extrahieren oder es ist irgendwie innerhalb der Mondkruste, dass man das da gefunden hat, ja.
Und diese Krater, diese Mondkrater auf dem Mond, das sind Einschläge von Asteroiden oder?
Genau, das sind Asteroideneinschläge oder Meteoriteneinschläge, die ungebremst auf dem Mond draufknallen, weil eben da keine Atmosphäre ist, die abbremsen könnte. Und man sieht die auch alle, weil dadurch, dass der Mond keine Atmosphäre hat, hat er auch keine Erosion. Also so wie auf der Erde. Auf der Erde wird das ja durch die Gezeiten, durch Regen, Wind, Stürme und so weiter, werden diese Krater ja rund geschliffen sozusagen. Also es verändert sich auf der Oberfläche dauernd was. Mhm. Und durch Vegetation und so. Auf dem Mond ist das nicht. Da sind ja auch die Fußstapfen von den Astronauten immer noch genauso zu sehen, wie sie vor fast 60 Jahren hinterlassen worden sind. Mhm.
Ich hatte gerade ja schon mal angesprochen, die Rückseite des Mondes. Du hast gesagt, man weiß, der hat Fotos schon auch gesehen. Und da sind ja deutlich mehr Krater auch zu sehen. Aus welchem Grund wahrscheinlich, weil da auf der mehr Einschläge waren auf der Seite möglicherweise.
Das kann gut sein, ja.
Die nennt man ja auch die dunkle Seite des Mondes oder zu Englisch Dark Side of the Moon. Und das ist ja, und da kommen wir ganz kurz zur Kultur, eines der besten Alben aller Zeiten von Pink Floyd. Ich liebe dieses Album.
Ja.
Aber sonst ist der Mond ja oft ein Thema in Songs. Walking on the Moon von Police, Bad Moon Rising, Clearwater Revival, Fly Me to the Moon, Sinatra oder Moon River, auch ein ganz, ganz toller Song.
Ja.
Also da gibt es ja einiges. Dancing in the Moonlight von Top Loader, auch in den 90ern. So
auch ganz viel romantische Sachen, ne? Also ganz viel so mit Sitzen im Mondschein, da wird ja ganz viel Romantik und sowas verbunden. Moonlight River, sowas, ja, also dieses, ja, es hat immer viel Romantik, teilweise auch Erotik.
Hero della Luna von Luna, dieser Hund-Song.
Sowas auch,
ja. Aber auch der Mond fasziniert ja auch total in Filmen. Also gerade Science-Fiction, Klassiker 2001 spielt der Mond auch eine große Rolle, eine zentrale Rolle. Es gibt den Film Moon selber, ein ganz, ganz toller Film, den ich auch ganz, ganz toll finde. Weiß nicht, ob du den gesehen hast. Apollo 13 natürlich.
Moon ist es der mit dem Astronauten, der da ganz alleine auf dem Mond ist. Und ja, das ist ein großartiger Film. Wie heißt denn der Schauspieler? Ist auch ein ganz toller Schauspieler, der das großartig ist. Ist quasi ein Kammerstück, weil der alleine die ganze Zeit spielt. Wer den Film noch nicht gesehen hat, sehr, 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 sehr empfehlenswert.
Toll. Also Sam Rockwell ist das?
Sam Rockwell, genau.
Ja, sehr, sehr toller Schauspieler auch, den ich wirklich auch so unterschiedliche
Sachen schräge Rollen macht der manchmal. Ja. Das ist ein toller Film, ja.
Finde ich ein ganz, ganz toller Schauspieler. Aber Apollo 13 ist ja die, das ist nicht die Mondlandung, sondern eine gescheiterte Mondmission.
Genau, da ist was schiefgegangen. Ja. Da ist ein Sauerstofftank explodiert. Das hatte, glaube ich, irgendwelche Qualitätsgründe. Ich weiß den genauen Grund, weiß ich tatsächlich gar nicht mehr. Aber der Film ist sehr gut mit Tom Hanks und anderen sehr bekannten Schauspielern, die ja diese Geschichte nacherzählen. Und dann sehr spannend ja darüber berichten, wie die es dann schaffen, mit diesem kaputten Raumschiff dann trotzdem wieder zurück zur Erde zu kommen.
Mhm.
Auch sehr sehenswert, der Film, ja.
Ein Film, den du auch mal gesehen haben solltest, ist Iron Sky. Hast du den schon mal gesehen?
Natürlich habe ich den gesehen. Ich habe auch den zweiten Teil gesehen.
Der zweite ist mit den Dinosauriern.
Ja. Den ersten finde ich aber besser, weil der hat durch dieses neuartige, diesen völlig absurden Humor immer noch. Es gibt ja auch, ich weiß nicht, ob du das kennst, bei Insta und bei YouTube gibt es die DDR-Mondbasis. Kennst du das?
Das kenne ich gar nicht.
Das ist total witzig. Ja. Macht übrigens ein, ich glaube, BWL-Student in Hannover. Es war mal ein Artikel in der Zeitung bei uns, der irgendwie in der Südstadt sitzt und damit angefangen hat, da Clips zu machen. DDR-Mondbasis, sehr witzig. Voll KI gemacht und die Geschichte ist halt quasi wie Iron Sky, nur viel witziger und es erzählt immer Geschichten von der DDR-Mondbasis. Sehr, sehr schön. Musst du dir unbedingt mal angucken.
Ein Film, den ich dir gerne empfehlen würde, ist Apollo 18.
Kenne ich, habe ich schon gesehen.
Mit diesem Found Footage auch so mit der, das ist so ein Mockumentary, Dokumentation. Toller Film, gell?
Ja, auch sehr witzig. Auch schön gemacht, ja. Apollo 17 war ja die letzte Mission und der Film Apollo 18 erzählt die Geschichte, warum es keine weiteren Mondmissionen gegeben hat und warum man von Apollo 18 eigentlich auch nie was gehört hat. Auch ein ganz netter Film, ja.
Okay, dann muss ich einen anderen Film noch empfehlen, den du auch gesehen haben solltest. Der, den ich übrigens sehr mag, weil es um zwei Figuren geht, ich auch sehr mag, Wallace and Gromit.
Großartig, ja.
Da ist ja auch der Mond ja auch eine Rolle.
Ja, das ist bei dem ersten Teil. Wallace and Gromit, wer die nicht kennt, das ist auch wirklich eine Bildungslücke. Neulich habe ich die Filme mit meiner Tochter gesehen, die auch sehr, sehr witzig findet, natürlich.
Ja. Und natürlich auch Ich einfach unverbesserlich. Da will ja auch der Crew, der Hauptcharakter, den Mond stehlen.
Den haben wir tatsächlich übrigens letztes Wochenende gestreamt und uns angeguckt.
Ja, ist auch ein kleiner Minion-Fan auch geworden.
Meine Tochter ist natürlich Minion-Fan.
Die ist ein Minion-Fan.
Die ist ein großer Minion-Fan. Ich bin aber auch ein großer Minion-Fan.
Du hast gerade eine neue...
Kommt ja jetzt auch ein neuer Film von denen ins Kino oder ist gerade ins Kino gekommen.
Minions vs. Monsters, glaube ich, so heißt
das.
Ja. Aber kein unverbesserlich Film, sondern ein reiner Minions-Film.
Ein reiner Minions-Film. Ja. Ich finde, die so ganz allein funktionieren die Minions. Also die funktionieren nicht für einen ganzen Film, finde ich. der Witz kommt dadurch, dass es immer diese kleinen einzelnen Sequenzen sind. Aber
ich glaube, für deine Tochter funktionieren die auch alleine.
Ja,
also in dem Alter ist
der
das
ist genau. Nicht schlecht. Also ja. Ich habe auch gelacht und fand den auch witzig, den Film. Aber ich finde das in Kombination mit dem Groot heißt er, ne?
Genau.
Groot heißt er.
Gesprochen von Oliver Rohrbeck, Justus Jonas im Deutschen. Noch.
Ah, ich finde, es funktioniert mit Gru, funktioniert es besser. Aber das ist ja auch eine Geschmacksfrage.
Wann wird es soweit sein, dass Menschen mal wieder den Mond betreten?
Ich weiß gar nicht, wie die Timeline von den Artemis-Missionen ist. Ich meine, noch in diesem Jahrzehnt sollen die da landen. Und
die aktuelle Mission arbeitet darauf hin, dass
ja, Menschen, genau. Die aktuellen
Artemis. Gehen wir darauf ein bisschen ein nochmal.
Die Idee ist, dass wir wieder auf dem Mond landen. Und soweit ich weiß, gibt es sowohl die amerikanischen Missionen als auch chinesische Missionen, die versuchen da den Mond zu besiedeln. Es gibt viele gute Gründe, das zu machen. Einmal natürlich ist das nochmal so etwas, was, glaube ich, für die Menschheit insgesamt so ein Projekt ist, wo man ja sozusagen die Menschheit dahinter versammeln kann, losgelöst von den ganzen Konflikten, die wir hier auf der Erde haben. Das war ja damals bei den Mondmissionen auch so. Dann ist es für die Nation, die das macht, ein ganz, ganz großer, wichtiger Aspekt, weil du ja damit deine technologische Vorherrschaft beweisen kannst. Es gab ja damals diesen Wettlauf zwischen den Amerikanern und den Russen, den die Amerikaner dann gewonnen haben, was ja auch ganz, ganz viel mit den Menschen gemacht hat. Also das sind so diese, sage ich mal, übergeordneten Themen. Und dann ist es natürlich so, dass es um Technologieführerschaft geht. Also wenn du in der Lage bist, auf dem Mond eine Station zu errichten und die dauerhaft zu betreiben, dann kennst du dich mit Technik ganz gut aus, um es mal so zu sagen.
Ja.
Und der Mond ist sehr spannend als Rohstoffdepot. Und er ist auch sehr spannend für Forschung, weil wenn du auf dem Mond bist, hast du nochmal ganz andere Möglichkeiten, astronomische Forschung zu machen als auf der Erde. Und du kannst von dort ganz anders Raumschiffe starten.
Ja, Artemis ist ja, das ist ja quasi auch der, also das Ziel ist ja da auch dann permanente Mondstationen ja dort auch aufzubauen.
So. Genau.
Artemis, die offizielle Nachfolge, ist nur ein Nachfolgeprogramm von der Apollo-Mission. Ja. Artemis 1 war 22 und war ein Testflug. Und jetzt, April 26 war das ja mit Artemis 2.
Genau, deswegen bin ich ja drauf gekommen, dass ich gesagt habe, wir müssen eigentlich mal über den Mond reden. Und da ging es ja erstmal darum zu gucken, fliegt das Ding mit Astronauten, kommt man zum Mond, kommt man wieder zurück, klappt das alles.
Man ist ja sogar weiter gekommen als die Apollo 13, das ist der Entfernungsrekord.
Ja, genau. So weit weg war noch niemals ein Mensch zuvor von der Erde.
Das habe ich schon mal irgendwo gehört.
Außer du wurdest von Aliens entführt. Ja. Natürlich, dann kannst du auch mal weiter wegkommen. Aber so, ja.
Ja, und aktuell ist für 27-28 tatsächlich die Mondlandung geplant. So, das ist zumindest laut Plan. So habe ich, das heißt, es ist nicht mehr lange hin.
Ja, ich bin mal sehr gespannt. Die Artemis-Mission hat sehr erfolgreich und gut geklappt. Das heißt, mal sehen, es hängt natürlich von solchen Faktoren ab wie Geld, politische Situation und so weiter. Und es ist ja im Augenblick jetzt, sagen wir mal, alles andere als ruhig. Aber das war es damals in den 60er Jahren auch. Da war der Kalte Krieg. Es gab viele Konflikte mit den also zwischen Russen und Amerikanern. Und ja, vielleicht sind dann solche Missionen besonders wichtig. Ich weiß es nicht. Das Kennedy hat ja damals gesagt, dass sie innerhalb eines Jahrzehnts es schaffen wollen, auf den Mond zu kommen. Technologisch haben solche Missionen jedenfalls immer ganz, ganz viele Folgen, weil da mit sehr viel Aufwand und auch sehr viel Geld Sachen entwickelt werden, die dann ja irgendwie Technik halt voranbringen und Technologie, den Einsatz von Technologie auch nochmal anders begründen, sage ich mal.
Die Artemis-Mission hat ja auch wirklich ganz krasse neue Bilder auch vom Mond hervorgebracht. Da haben wir wirklich auch krasse Bilder auch gesehen. Und
mit Handys. Und das ist ja eigentlich auch das Krasse. Damals hatten die irgendwelche Hasselblatt-Vollformat-Kameras, die man sehr mühsam dann da hochfliegen musste. Und jetzt nimmst du so ein Handy mit und
machst
einfach mal ein geiles Foto.
Und schickst es dann von oben per WhatsApp.
Das ist schon ziemlich cool, muss ich sagen. Da habe ich auch ganz erstaunt geguckt. Ja.
Und man hatte eine Frau dabei. Das war ja auch.
Stimmt, ja.
Das war ja auch das erste Mal. Ich sehe Christina Cook, glaube ich, die mit dabei war. Also die erste Frau dann quasi auch mit. Da.
Wobei, dass jetzt Frauen irgendwie mitgeflogen sind, das ist ja jetzt nichts ungewöhnlich. Also bei der Mission, dass man jetzt zum Mond, dass man da eine Frau mitnimmt, das ist sicherlich was Neues. Der Hintergrund ist bei der Frage, warum hat man das eigentlich nicht früher gemacht? Früher, die ersten Astronauten waren vorher Testpiloten. Und das waren Leute, die, sag ich mal, naja, insofern aus ganz besonderem Holz geschnitzt waren, weil die eben auf eine gewisse Art und Weise völlig bekloppt waren, weil die sich in halt Testpiloten, die haben sich in Flugzeuge gesetzt, wo sie nicht wussten, komme ich heil wieder raus, lande ich mit dem Ding wieder, ja. Und haben sich dann irgendwelche Feuerstühle gesetzt und so. Das heißt, die hatten so eine psychische Verfassung, die sie, sage ich mal, sehr besonders gemacht hat, weil auf sowas muss man sich schon einlassen, in so ein Ding, wo du nicht weißt, komme ich da wieder zurück oder nicht. Und deswegen, die ersten bemannten Weltraummissionen waren Leute, die eine Pilotenausbildung haben, Kampfflugzeuge geflogen sind, Testpiloten waren, also die auch körperlich ganz anders unterwegs waren. Also bei den ersten Raumschiffen konntest du als Normalsterblicher nicht einfach mitfliegen, da musstest du schon wirklich fit sein. Mhm. Das hat sich, glaube ich, so ein bisschen geändert, sodass heute die Anforderungen ganz andere sind. Und auch beim Space Shuttle war es ja so, dass auch Astronauten mitgeflogen sind oder Astronautinnen, die eben keine Testpilotenvergangenheit haben.
Würdest du, wenn du die Möglichkeit hast, ich meine, irgendwann wird es ja schon so sein, dass man mit Geld wahrscheinlich dann, wenn man genug Geld hat, dann da auch einfach hochfliegen kann.
Ja.
Würdest du das machen?
Sofort.
Ja. Fehlt nur das Geld im Moment.
Also für mich, da aktuell fehlt das Geld. Wenn ich das Geld jetzt hätte und man würde sagen, hättest du Bock, würde ich sagen, jo, sofort.
Du hast gerade gesagt, 12 Menschen auf dem Mond, hast du eingangs gesagt. Ja. Eine Abschlussfrage an dich. Wie viele der Menschen, die auf dem Mond waren, kannst du namentlich nennen?
Nur Neil Armstrong. Tatsächlich, das ist ein bisschen peinlich, aber ich kann mich ja immer rausreden, weil mein Namensgedächtnis ja so schlecht ist, deswegen kann ich mir das nicht merken. Aber eine Sache noch zu den...
die anderen, Buzz Aldrin, den sollte man vielleicht kennen.
Ach ja, genau, den kenne ich auch. Den habe ich sogar mal live gesehen.
Buzz Lightyear ist ja quasi von ihm inspiriert, der Toy Story Charakter.
Buzz Aldrin habe ich tatsächlich auch mal live gesehen, ja, peinlich. Das war auf einer, es hieß glaube ich Ideenexpo vor... Das ist jetzt, glaube ich, 20 Jahre her auf einer, ich glaube, Ideenexpo hieß das in Hannover. Da war der Studio oder Hallengast oder so. Mhm. Da habe ich den mal live gesehen. Ich glaube, das war Buzz Aldrin. Muss der gewesen sein, ja. Der lebte da noch.
Ja. Die anderen würde ich jetzt auch alle nicht kennen, aber es waren, glaube ich, alles Amerikaner, gell?
Ja, es waren alles Amerikaner. Noch eine Sache, was gibt es für Schwierigkeiten, wenn du eine Mondstation baust? Das ist vielleicht nochmal ganz interessant. Dadurch, dass der Mond keine Atmosphäre hat und auch ein sehr, sehr schwaches Magnetfeld, geht die Sonnenstrahlung da ungefiltert auf die Oberfläche. Das heißt, wenn du da auf dem Mond wohnen willst, musst du irgendwie Strahlenschutz machen. Mhm. Und deswegen ist die Idee auch, dass du guckst, dass du das vielleicht irgendwie in Berge reinbaust oder dass du Konstruktionen machst, die eben dich vor der Strahlung schützen, weil die schon sehr, 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 sehr stark ist. Mhm. Und eine Sache, das ist gar nicht so lange her, dass ich das mal gelesen habe, ein Riesenproblem ist der Mondstaub, das Kryolith. Weil dadurch, dass du auf dem Mond keine Erosion hast, keine Luft, kein Wasser und so, ist dieses Kryolith, also dieses Mondgestein, der Staub, extrem scharfkantig. Und eine tatsächlich große technische Herausforderung ist, wenn du so eine Mondstation baust, den Staub draußen zu halten. Also wenn du das sieht in den Science-Fiction-Filmen immer so einfach aus, ne? Du ziehst dir einen Mondanzug über, spazierst dann auf den Mond rum und gehst dann danach wieder rein. Wenn du das so machst, blutet dir relativ schnell die Nase, weil dieser Staub an dem Anzug haftet, dann in die Luft geht und der ist so scharfkantig, dass er dir in der Nase und in der Lunge alles Mögliche aufschubbert und aufschneidet und du dadurch dann, das hat auch einen Namen, den habe ich natürlich wieder vergessen, vorsichtshalber, aber Mondasthma oder sowas, also irgendwie sowas. Hm. Und da muss man sich tatsächlich Gedanken machen, wie kriegt man diesen Staub irgendwie in den Griff. Hm.
Ja, nicht so einfach.
Als kleine Anekdote am Rande, wenn man da, also das ist jetzt nicht einfach so, man baut da mal ein Zelt hin und macht da mal so ein bisschen Camping oben. Das ist schon sehr herausfordernd da aus verschiedenen Gründen.
Spannend, dass der Mond wieder so ein großes, auch wichtiges Thema auch für die Menschen geworden ist, nachdem wir über 60 Jahre nicht mehr auf dem Mond waren.
Ja.
Nee, 50? Fast 60 Jahre.
Also, ja,
über 20.
50 Jahre. Nee, das gab ja mehrere Missionen. Ja, so ungefähr 50 Jahre.
Ja, zumindest nicht Menschen auf dem Mond. Ich glaube, 76 war die letzte Mond. Da ist egal. Also, es gab, ich glaube, irgendwann in dem Dreh war die letzte Mondlandung, 72.
Ja.
In dem Dreh.
Dann war das Geld zu Ende und dann haben sie gesagt, so Feierabend.
Nee, aber jetzt scheint ja Geld wieder da zu sein, um das auch insgesamt zu machen.
Naja, wie gesagt, die Rohstoffe, die da oben sind und die Möglichkeit von dort aus dann leichter auch Forschungsmission ins All zu schicken und vielleicht auch, das ist ja auch so eine Idee, die so im Hinterkopf bei vielen Leuten ist, Richtung Asteroidengürtel dann zu fliegen und dort Rohstoffe zu holen. Da gibt es ja Objekte, die aus sehr wertvollen Metallen bestehen zu einem großen Teil oder so halbe Diamanten, die da rumfliegen, aber dann in der Größe von einer Großstadt oder so. Also da gibt es schon ganz, ganz spannende Objekte, bei denen es sich, wenn man die Technologie so ein bisschen besser im Griff hat und es der Raumflug selber nicht mehr so teuer ist, wo es sich dann wirklich lohnt, das auch abzubauen.
Mhm. Spannend. Spannendes Thema. Vielen Dank, dass du das Thema mitgebracht hast. Hast du, abschließende Frage, nicht ganz zum Thema Mond, aber hast du den Film Der Astronaut gesehen? Oder zumindest
den habe ich noch nicht gesehen.
Solltest du tun. Oder das Buch lesen. Das Buch ist noch besser als der Film. Tolles Buch von Andy Weir, aber der Film ist auch gut.
Ich lese im Augenblick ganz viele Bücher. Nachdem wir letztes Jahr in der Folge Literatur darüber gesprochen haben, dass ich mehr lesen muss, habe ich das mir artig zu Herzen genommen und lese ganz viele Bücher, aber dazu bin ich noch nicht gekommen.
Ja. Sehr spannende Bücher. Also so ein Buch, was du nicht weglegen willst, auf jeden Fall. Aber ich fand auch Der Marsianer auch von ihm auch total gut.
Ach, das ist von dem Autor?
Ja.
Ja, den Film Der Marsianer habe ich gesehen, auch sehr spannend.
Ähnliche Stimmung, nur noch ein bisschen humorvoller, aber trotzdem auch sehr ernst.
Da muss ich mir das mal angucken.
Schau dir den Film
mit auf meine Liste.
Genau, Der Astronaut. Also Marsianer ist auch ein toller Film. Vielleicht gehen wir auch mal auf den Mars in einem anderen Thema. Da
können wir auch machen, ja. Und können dann über den Marsianer sprechen und diese ganzen Ideen mit dem Terraforming und dem Anbau und so weiter. Ist eigentlich auch eine schöne, kann man auch mal machen, ja. Oh, es gibt viele spannende Themen.
Nicht in der nächsten Folge, ich trage es mir aber gleich auf unsere Liste ein. Wir hören uns in einem Monat wieder. Ich bin raus für heute, die Abschlussworte gehören dir. Du darfst dich bei den Hörerinnen und Hörern verabschieden.
Vielen lieben Dank. Danke auch, dass wir das Thema genommen haben. Ist immer wieder schön, wir inspirieren uns ja immer gegenseitig, was wir für neue Themen nehmen dann für eine Folge und ja, der Mond ist ein spannendes Objekt und ich vermute mal, spätestens dann, wenn Astronauten auf dem Mond gelandet sind, werden wir das Thema nochmal neu aufgreifen und dann mit aktuellen neuen Informationen eine weitere Folge machen. In diesem Sinne, bleibt uns gewogen und treu. Ich freue mich auf die nächste Folge und wünsche euch bis dahin alles Gute. Tschüss!